Afroamerikanisches Englisch ist ja eher eine orale Sprache.
Ja.
Das heißt, Wissen wird in Erzählungen weitergegeben.
Ja.
Und orale Sprachen und African American bieten dir halt dann zusätzliche Instrumente, um Gefühle zu vermitteln, nämlich Rhythmus,
ja,
und Betonung.
Ja.
Und du kannst, wie du etwas sagst, zusätzliche Informationen, ja, reinlegen. So,
ja.
Du kannst sagen so, I love you, man. Und du weißt, wie es gemeint ist. Mhm. Auf Deutsch ist es nicht so einfach. So, Deutsch ist eine literate Sprache. Mhm. Und um wirklich das Gefühl auf den Punkt zu bringen, ist es im Deutschen, bietet es sich eher an, mit vielen Worten zu beschreiben, was man meint. Also I love you, man würde dann bedeuten, ich mag dich unheimlich gerne, weil ich finde, wir können uns super austauschen und du verstehst schon, was ich meine. Und das dann aber gefühlsmäßig in einen, ja, Song zu, ja, bringen, das ist relativ schwierig. So, ja. Drum war der Anfang vom deutschen Rap, da hatte man oft so das Gefühl, irgendwie ist das ein bisschen peinlich.
Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Der Soundtrack meines Lebens. Ich bin Jan Schwarzkamp und ich werde euch in diesem Podcast auf eine musikalische Reise mitnehmen. Eine durch das tönende und klingende Leben meiner Gäste. Mal nerdig, mal erhellend, immer persönlich. Ein Austausch über Popkultur im Allgemeinen und ein Blick aufs Leben durch die Linse der Musik im Speziellen. Viel Spaß mit der folgenden Episode. Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Tyrone Ricketts. Als Sohn einer Österreicherin und eines Jamaikaners ist er das erste schwarze Kind, das in der Gemeinde Weiz in der Steiermark auf die Welt kommt, im Juni 1973. Mit 6 zieht der kleine Tyrone nach Aachen. Seine erste Schauspielrolle hat er am Lokaltheater als Hofmoor, was aus heutiger Sicht durchaus problematisch ist. Als Teenager entdeckt er Hip-Hop für sich. Mit Daniel Aminati hat er eine Tanzgruppe. Danach wird er Rapper, erst mit Black Battalion, die sich später in K-Funk umbenennen. Ende der 90er veröffentlicht Tyrone dann 2 Alben mit Mellowback. Parallel wird er Teil von Brothers Keepers, einem transnationalen Antirassismusprojekt zwischen Hip-Hop, Reggae und Soul, bei dem vornehmlich afrodeutsche MusikerInnen mitmischen. Ricketts Soloalbum Wellenreiter erscheint 2012. Zwischen 1996 und 2000, da moderiert und produziert er für den Musiksender Viva das Hip-Hop- und Rap-Magazin World Cup. Neben der Musik arbeitet Ricketts bereits seit Mitte der 90er regelmäßig als Schauspieler in Kino, Film und Fernsehen. Um seine Karriere weiter auszubauen, geht er 2013 nach L.A., 2015 nach New York. Seit 2017 ist er zurück und lebt in Berlin. Als Produzent mit seiner Firma Pentertainment und als Creator ist Ricketts aktuell mitverantwortlich für Sam, ein Sachse. Die erste deutschsprachige Produktion von Disney Plus widmet sich der Lebensgeschichte von Samuel Mephire, dem ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands. Ricketts hat Mephire auf der Tour der Brothers Keepers kennengelernt. 20 Jahre hat es gedauert, bis aus der damaligen Idee nun eine 7-teilige Serie geworden ist. Ja, und jetzt freue ich mich, Tyrone Ricketts hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hallo Tyrone.
Ich grüße dich.
Schön, dass du da bist. Hallo. Magst du noch ein Stückchen näher ans Mikrofon, ja, rücken irgendwie, wenn das geht?
Das geht.
Sehr gut. Sag mal, Tyrone, bleiben wir direkt bei deinem aktuellen Projekt, wo du ja Produzent und Creator bist, denn und zwar bei Sam, ein Sachse. Das ist ja, also, und das greift ja viel zu kurz, dass du da produzierst und Creator bist, sondern du spielst auch mit und du produzierst gerade den Soundtrack für die Serie. Wie darf ich mir das vorstellen, diese Soundtrack-Produktion?
Wir erzählen ja eine Geschichte, die vor 30 Jahren passiert ist.
Ja.
Und das ist eine wahre Geschichte,
ja,
aus der Sichtweise von einem schwarzen Mann, der in Deutschland groß geworden ist, und wir wollen natürlich zu dieser historischen wahren Geschichte,
ja,
wollen wir gerne mit der Musik, mhm, die Thematik von damals auch in die heutige Zeit spiegeln.
Mhm.
Und drum war meine Idee schon relativ zu Beginn, also als wir an den Drehbüchern gedreht haben, geschrieben haben und dann in den Dreh gegangen sind, dass ich gerne mit Musikern, die heutzutage,
ja,
aktuell sind, einfach deren Take auf diese Geschichte und deren, ja, Take auf die Themen, die wir in der Serie bearbeiten, musikalisch in die heutige Zeit spiegeln möchte.
Ja.
Und das war so der Grundgedanke hinter dem Soundtrack, und da bin ich froh, dass wir da neuen, wirklich gute Musiker gefunden haben, die da mitmachen.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, es hätte ja sein können, dass du jetzt quasi die alten Kontakte entstaubst aus Brothers Keepers Zeiten im Zweifel und dann mit den ja, Veteranen aus der Zeit damals zusammenarbeitest oder so. Aber das wäre natürlich schade, weil es ja genug neue KünstlerInnen gibt, die im Zweifel da eingebunden werden können. Darfst du schon verraten, wer mit dabei ist?
Ja, na klar. Also es wird nächsten, ich weiß gar nicht, welcher Tag das ist, aber am 14. kommt das erste Video raus.
Ja.
Das ist auch ein bisschen ein Veteran, muss ich sagen, aber nicht aus der Brothers Keepers Zeit, aber wir konnten Megalo gewinnen, einen Song zu machen. Also das wird das erste Video sein, was rauskommt. Dann haben wir mit Larry haben wir gearbeitet, die auch mitspielt bei uns in der Serie. Ivy Quaino hat einen Song gemacht, den kennen manche vielleicht. Die hat bei einer der ersten Staffeln von The Voice mitgemacht.
Mhm.
Dann auch ein Veteran ist Roger Reckless.
Ja.
Der ja auch politisch sehr aktiv ist.
Ja.
Dann haben wir mit Syllable Spill haben wir einen Song gemacht, der sehr, sehr gut geworden ist. Anzu ist einer von den Jüngeren, Tevin, Baby Joy. Also da sind wirklich ein paar Leute dabei. Jüngere Künstler, aber schon auch ein, zwei Veteranen haben wir schon auch dabei.
Aber es ist eben auch so, dass diesmal auch Frauen mit rappen dürfen oder mit musizieren dürfen. Bei Brothers Keepers war das ja schon eher schon ein ziemliches Jungsding damals, ne?
Nicht wirklich. Also das Jungsding erscheint so, weil die Single Adriano, Letzte Warnung, die hat halt am meisten Öffentlichkeit bekommen.
Ja.
Aber es gab zu Brothers Keepers parallel auch Sisters Keepers.
Mhm.
Da gab es ein Video mit Liebe und Verstand, hieß das. Und auch auf den zwei Alben, die rausgekommen sind, die beide Brothers Keepers hießen, waren aber auch Sisters Keepers dabei.
Aha.
Also es war schon damals auch männlich und weiblich.
Okay, na gut. Dann habe ich dir nichts vorzuwerfen. Aber ist das so, hast du, ich meine, du hast natürlich von damals wahrscheinlich noch viele Kontakte. Ich meine, du hast halt als Moderator bei Viva gearbeitet, du hast lange Musik gemacht, du bist lange als Schauspieler aktiv und produzierst. Hast du da so zum Teil dann auch ältere Kontakte so entstaubt, um dann Leute zu gewinnen für dieses Projekt? So dass du halt irgendwie, keine Ahnung, Leute angerufen hast, mit denen du lange nichts mehr zu tun hattest?
Lass mich mal überlegen. Also, hätte gern mit Sammy auch was gemacht, zum Beispiel, aber das hat sich dann zeitlich ist sich das nicht ausgegangen.
Ja.
Joy Denalane spielt auch mit in einer der Folgen und hat für diese Szene auch einen Song beigesteuert, den gab es aber schon.
Ja.
Also sie hat keinen extra Song gemacht für die Serie, aber das war natürlich auch noch ein Kontakt von früher.
Ja.
Und auch mit Larry habe ich schon mal zusammengearbeitet. Also das hilft dann natürlich, wenn man die Musikszene ein bisschen kennt und dann auch später in der Umsetzung, also Universal wird den Vertrieb machen dafür. Das kommt auf Hollywood Records raus. Das ist ein Disney-eigenes Label.
Ja.
Und dann, wenn man dann irgendwie bei Universal reinrennt, dann kennt man natürlich auch noch die Leute von früher.
Ja.
Dann sitzt dann der Chantal und Neffi und so. Also das hilft schon, wenn man in verschiedenen Welten unterwegs gewesen ist.
Ja.
Und auch fürs Produzieren ist das ja auch ein bisschen. Das ist ja Produzieren.
Mhm.
Ne? Also Leute zusammenbringen, zu schauen, welches Team von welchen Menschen kann da die beste Geschichte erzählen.
Lass uns mal jetzt in deine Vergangenheit reisen, denn du bist in Österreich geboren. Hast du eine frühe musikalische Erinnerung aus deinen ersten 6 Lebensjahren in Österreich, oder?
Ja, die habe ich, weil meine beiden Eltern beide Musik sehr, sehr gerne mochten.
Ja.
Teilweise unterschiedliche Musik. Also ich kann mich erinnern, von meinem Papa ging das mehr in so eine Jazz-, Funk- und Soul-Richtung.
Ja.
Also da liefen die ganzen Blue Note-Sachen rauf und runter.
Ja.
Coltrane, Milt Jackson, so was es da alles so gibt.
Ja.
Und da kann ich mich auch heutzutage, wenn jetzt was kommt aus der Zeit, dann entsteht so eine emotionale Verbindung. Ne?
Ja.
Genauso habe ich selbst noch ein Album zu Hause von Curtis Mayfield, Superfly. Mhm. Das kam so alles halt 72, 73 ja. raus in der Zeit. Und das lief von meines Vaters Seite rauf und runter. Aha. Meine Mutter selbst war damals Musikmanagerin.
Ja.
Und die hatte eine Band gemanagt und war zu ihren Lebzeiten sehr stolz darauf, dass sie es geschafft hat, als erste Managerin für eine österreichische Band einen deutschen Plattenvertrag zu verhandeln, aha, bei der EMI damals. Aha. Und das war so eine, wie hieß die, Turning Point hieß die Band. Und das war so ein bisschen Singer-Song, Country, ja. Trucker, ja. Musik. Und das war dann so eher die Musik von meiner Mutter. Mhm. Und wenn man dann irgendwie auf die Alm gefahren ist am Wochenende, dann kam halt so Buschenschank-Musik, also Ziehharmonika und was halt da in Österreich so auf der Hütte so läuft. Also ja. Da gibt's verschiedene Erinnerungen an Musik aus meiner Kindheit.
Das ist ja wirklich reichhaltig und sehr breit gefächert. Vor allem, ich meine, du warst natürlich sehr jung da und dass da überhaupt so viel hängen geblieben ist, ist natürlich ganz interessant. Hat die Musik der Heimat deines Vaters, also Ska und Reggae und Dancehall, eigentlich irgendwann eine Rolle für dich gespielt? Also gerade an Bob Marley kommt ja eh kaum jemand vorbei, aber der stammt ja nun mal eben auch von Jamaika, aus Jamaika.
Ja.
Sagt man von oder aus eigentlich? Ich meine, es ist eine Insel.
Ja, kann man ja. Vielleicht beides sagen, ich weiß es nicht.
Aber hast du da dann je so mal nachgeforscht, ob die Musik aus der Heimat deines Vaters, ob das so deins ist?
Ja, also mein Vater selber hat kein Reggae gehört. Mhm. Und war auch kein Rasta, ist auch nicht so, dass jetzt jeder auf Jamaika ja, ne, irgendwie Rasta ist oder Dreads hat.
Ja.
Und dann muss ich sagen, in meiner Kindheit, da war Reggae-Musik, also jetzt abgesehen von den etwas poppigeren
ja.
Erscheinungen, das war nicht so die Welt, in der ich mich bewegt habe.
Ja.
Ich war halt irgendwie Skater und dann irgendwie fand ich Rap-Musik gut und ja. So Reggae damals. Ich habe dann in Aachen gelebt. Mhm. Das war nicht so meine Crowd. Ich habe Reggae tatsächlich erst oder generell Musik aus Jamaika besser verstanden, als ich dann selbst auch mal da gewesen bin.
Ja.
Also ich glaube, das ist eine Musik, die kann man, wie bei so vielen Musikformen, finde ja. ich, kann man wirklich sehr viel besser verstehen, wenn man auch mal da gewesen ist. Und ja. Ja, auch die Einflüsse sieht und erlebt, die diese Musik schaffen. Und ich hatte dann einen besseren Zugang zu Reggae-Musik, nachdem ich aber selbst auf Jamaika gewesen bin.
Ihr zieht nach Aachen, als du 6 Jahre alt bist. Also bedeutet das, dass ihr zu dritt nach Aachen gezogen seid?
Nee, meine Mutter hat neu geheiratet.
Ja.
Oder nicht zu dem Zeitpunkt, aber eben meine Eltern hatten sich getrennt. Ja. Meine Mutter hat dann irgendwann einen neuen Mann kennengelernt und der kam aus Aachen.
Ah, okay.
Dann bin ich mit meiner Mutter nach Aachen gezogen. Ja,
das heißt auch dann noch vor der Grundschulzeit, ne?
Zweites Halbjahr, erste Klasse, um genau zu sein.
Ja. Okay. In Aachen ist bei euch dann im Haushalt erstmal WDR2 tatsächlich angesagt. Also die Pop- und Infowelle des Westdeutschen Rundfunks, die hat ihren Sendebeginn im April 1950. Und Ende der 70er, Anfang der 80er ist WDR2 tatsächlich die Jugendwelle des WDR. Was sind so deine Erinnerungen ans Radiohören damals?
Also Radio lief eigentlich den ganzen Tag.
Ja.
Also von morgens beim Frühstück, im Auto. Mhm. Tagsüber, also wenn nicht Fernsehen geguckt wurde, lief immer Radio und immer WDR2. Mhm. So abends kann ich mich erinnern, hat meine Mutter auch ab und zu dann Schallplatten gehört. Ja. Also die mochte dann so Fleetwood Mac zum Beispiel, hat ihr gut gefallen, die lief rauf und runter, die Platte. Aber tagsüber war Radio angesagt. Und was lief da damals in den 80ern im Radio? Halt so die, so ein in Deutschland, das war so ein Pop-Rock eigentlich, ne? So ein Phil Collins und was weiß ich, so Words Don't Come Easy und solches, also WDR2 halt in der Zeit. Klar. Und das fand ich damals ganz fürchterlich. Aber heutzutage, wenn so alte Songs kommen, erinnert mich das natürlich wieder an die Zeit und dann ist es wieder schön. Aber das war jetzt nicht so spezifisch ausgewählt, die Musik, die da zu Hause lief.
Nun weiß ich natürlich jetzt nicht, wie viel Österreichisches in dir drin steckte. Ich meine, du warst halt klein, als du weitergezogen bist nach Aachen. Aber hat dir das deutsche Radio geholfen, das Österreichische so ein bisschen abzuschütteln? Also hat dir das geholfen, anzukommen in NRW?
Ja, also so groß ist der Unterschied jetzt ja auch nicht zwischen der Stadt in Österreich
und Aachen. Naja, ich meine, du kommst aus der Steiermarker Berglandschaft und so. Ich meine, man redet halt österreichisch dort.
Das ist wirklich vielleicht das Einzige, was anders ist. Ja. Also man redet, hat einen anderen Dialekt. Den habe ich mir selbstständig schnell abgewöhnt, weil das in der Schule natürlich auch ein Stück weit zur Belustigung der anderen Schüler stattfand, wenn so ein kleiner schwarzer Junge österreichisch redet. Dann gab es auch Verständnisschwierigkeiten zwischen meinem Lehrer, der so ein bisschen Öscher platt, ne, was ist mit dir, so jung? Und ich habe dann halt österreichisch geredet, das passte dann nicht so gut zusammen. Das heißt, das war ganz in meinem Eigeninteresse, dass ich das schnell verändere.
Ja.
Und das geht ja, als Kind geht das ja schnell. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das Radio mir dabei geholfen hat.
Okay. Hat deine Mutter in Aachen eigentlich weiterhin mit Musik auch gearbeitet oder hat sie da dann den Job gewechselt und auch die Band, die sie gemanagt hat, aufgegeben?
Ja, das war eher, das war dann eigentlich vorbei. Also sie hat dann so eine Autovermietung aufgemacht, hatte so ein Avis oder Avis Franchise-Unternehmen. Dann hatten wir so eine Gebrauchtwagen-Aufbereitung, wo so Autos sauber gemacht wurden. So. Also es war dann eine ganz andere Welt. Aber meine Mutter war halt immer eine Businessfrau. Also die konnte dann sich auch dann ein neues Umfeld erfinden, in dem sie dann auch irgendwie erfolgreich war. Aber Musik war dann von der Seite meiner Eltern, war dann weniger tatsächlich. Ja.
Du hast vorhin schon leicht skizziert, was so auf WDR 2 lief. Und Anfang der 80er, als ihr euer neues Leben in Aachen aufbaut und du beginnst dann dort eben in die Grundschule zu gehen und so weiter, da gibt es natürlich diverse musikalische Trends. Also die Disco-Welle veräppt so langsam und der Punk, der wandelt sich zu Post-Punk und Wave und in Deutschland kommt natürlich die neue deutsche Welle in Fahrt und die noch lebenden Rock-Dinosaurier der 70er, also wie Genesis und Yes und so weiter, die wandeln immer weiter sich in Richtung Pop. Und dort bringen sich dann natürlich im Pop vor allen Dingen Michael Jackson und Madonna in Stellung und so. Hörst du zu der Zeit bereits halbwegs bewusst Musik und hast du damals auch schon vielleicht erste Tapes besessen oder Schallplatten sogar?
Nee, also ich kann mich an Michael Jackson, kann ich mich erinnern. Hm. Ich kann mich erinnern, irgendwann auf einem Besuch aus Aachen nach Österreich in den Sommerferien so ein Thriller Album in der Hand gehabt zu haben.
Ja.
Aber ich habe zu dem Zeitpunkt aktiv tatsächlich nicht Musik gehört.
Ja.
Also meine erste Platte war entweder eine Costa Cordalis-Platte, weil ich da so ein Panflöten-Solo so toll fand. Und wir hatten so ein Elektro-Geschäft um die Ecke und dann gab es die Platte, habe ich mir von meinem Taschengeld habe ich mir irgendwie so eine Single, ne? Kleinen Singles. Ja. Und dann habe ich auch mal als Kind, da war ich auch so 6 oder 7, hatte ich, glaube ich, auch eine Kelly Family Schallplatte.
Ja.
Aber sonst habe ich zu dem Zeitpunkt Hörspielkassetten gehört.
Ja.
Also drei Fragezeichen, TKKG, Gruselgeschichten.
Fünf
und so.
Freunde vielleicht noch und so.
Ja, die fand ich immer blöd. Die fünf Freunde, das war nicht so mein Ding.
Ja.
Aber also das ging bei mir tatsächlich später erst los und auch mit Rapmusik. Mhm. Da habe ich mich dann aktiv für Musik interessiert. Davor hat nichts wirklich so richtig mit mir resoniert, zumindest nichts, was so in meinen Einzugskreis gekommen wäre als Kind.
Weißt du noch, wann du auf dein erstes Konzert gehst? Also ist das schon in Aachen oder um Aachen herum oder war das noch in Österreich und ist das irgendwas, wo dich deine Mama mit hinschleppt?
Ich war viel in Musikräumen.
Ja.
Also dadurch eben, dass meine Mutter viel mit Musik zu tun hat, weiß ich, dass ich als Kind auf ganz vielen Festivals dabei war und da Backstage rumgelaufen bin und irgendwie in Proberäumen war und auf irgendwelchen Synthesizern da mit schlumpfen Stimme irgendwie was aufgenommen habe. So, das weiß ich noch.
Ja.
Aber mein erstes eigenes Konzert, was ich selber auch gut fand, das war Terence Trent D'Arby.
Aha, okay.
In Düsseldorf.
Ja. In der Philips-Halle im Zweifel, ja.
Genau. Und da muss ich so 13 oder 14 gewesen sein.
Ja.
Da haben mich dann Freunde mitgenommen.
Ja.
Und das war mein erstes selbstgewähltes Konzert.
1986, da bist du 13 Jahre alt und das ist eben das Jahr, in dem du dich in Rap verliebst. Weißt du noch, wie das passiert ist?
Ja, das weiß ich noch genau. Also 86 oder 87 vielleicht, um den Dreh herum, ja. Da war dann bei mir auf der Schule, gab es dann, in der Grundschule war ich halt das einzige Kind mit Migrationsgeschichte. Mhm. Dann gab es irgendwann noch eine andere Person, die dann adoptiert war. Und dann auf dem Gymnasium, ich glaube so in der 6. Klasse, 7. Klasse, war plötzlich so ein anderer schwarzer Junge auch bei mir in der Klasse,
ja,
mit dem ich dann mich auch sofort befreundet habe.
Ja.
Und der hatte irgendwann, meinte zu mir, hey, hier, sagt er, kennst du Rap? So, und ich dachte, er meint jetzt irgendeine Band oder so und gibt mir ein Tape. Mhm. Und er hatte dann von einem Freund, von der wiederum von einem anderen Freund was bekommen hat, so ein Mixtape gekriegt, ja, wo die unterschiedlichsten Rap-Songs drauf waren. Dann habe ich mir das auf meinem Walkman angehört und dann war ich so, es hat mich wie, als wenn mich der Blitz getroffen hätte. Mhm. Da hatte ich so das Gefühl, so, okay, das ist es. So, das ist mein Ding. Und ab dem Moment war ich halt Rap-Fan.
Ja, krass. Dass du das so direkt gemerkt hast. Also, man, du fängst dann an Public Enemy, NWA, Heavy D, Grand Puba. So spricht, so sagst du mal, ja, Grand Puba.
Der kam ein bisschen später, ja, also ja, das war, der war damals, glaube ich, noch bei Leaders of the New School und
ja,
Kool Moe Dee und Ice-T,
ja,
und Two Life Crew und so diese ganzen ersten Dinger, die da rausgekommen
sind. Genau, das fängst du alles an zu hören. Wie kommst du denn da dran? Ist das, passiert das dann über deinen Kumpel und so? Weil du musst ja irgendwoher die Infos beziehen, was überhaupt auch erscheint und so. Und Mitte der 80er gab es ja A, noch kein MTV, und oder zumindest nicht im deutschsprachigen Raum, und B, auch keine Hip-Hop-Magazine. Also wie hast du dich überhaupt schlau gemacht, was da so passiert?
Also man konnte sich nicht schlau machen und
ja,
man hat halt das gehört, was man gekriegt hat. Und man hat die Musik bekommen damals über Mixtapes.
Ja.
Und die wurden dann hatten wir irgendwann so, ach, haben wir dann selber nachgerappt und dann war noch so ein anderer Kumpel, Andy hieß der, und sein Cousin war in Braunschweig, glaube ich, bei Such a Search,
ja,
hieß die Band dann.
Ja.
Olli hieß der.
Ja.
So, und Olli hatte irgendwie Bezug nach Amerika und der hat immer Mixtapes bekommen.
Ja.
Und dann hat Andy die Mixtapes von Olli kopiert und die dann nochmal kopiert und das waren dann so unsere ersten Einflüsse, aber da wussten wir natürlich erstmal auch nicht, wer das ist.
Ja.
Rapper sagen zum Glück alle drei Sätze, wer sie sind und wie sie heißen. Das heißt, du konntest dann zumindest die, ja, die Kapelle feststellen.
Ja.
Aber da gab es jetzt noch, wie du richtig gesagt hast, halt keine Magazine, keine Info. Wir haben es einfach, ja, gehört und danach gerappt. Und
ja,
dann langsam kam dann irgendwann, ich glaube, die erste Sendung, die wir gesehen haben im Fernsehen, war Tanzhaus, mhm, auf Tele 5. Mhm. Und da gab es ab und zu Rap-Videos.
Ah.
Das war, glaube ich, noch vor MTV.
Ja.
Und dann gab es dann irgendwann auch einen Plattenladen in Aachen, wo man dann reinhören konnte in neue Sachen.
Ja.
Und dann guckt, welches Cover findet man, ja, geil, hört, ja, rein. Kennst ja.
Ja.
Und so ging es dann Schritt für Schritt,
ja,
dass man sich dann auch informieren konnte, was man gut findet.
Aber wie kann ich mir denn diese Aachen-Braunschweig-Connection vorstellen? Also war Such a Search Olli dann cool genug und hat seine Tapes quasi kopiert und die dann weiter nach Aachen geschickt, oder?
Genauso wie ich es gesagt habe.
Ja.
Der war halt mit Andy cool,
ja,
und Andy hatte dann die Tapes und, ja, wir haben es von Andy aufgenommen. Das war die Connection.
Ja, nicht schlecht. Das ist ganz schön cool, oder? Also das ist gut, dass es da so jemanden gab.
Ja, ja, das, ja, war wichtig. Ja. Und dann später, also vielleicht so mit 15 oder so,
ja,
dann habe ich parallel zu der Rap-Band, also Black Street Battalion hieß es.
Achso,
ja, ja, ja,
okay.
Ist ja,
ja,
egal.
Ja, ja. Da, das, ich hatte im Internet Black Street Battalion,
ja,
aber ich könnte schwören, dass du mir Black Battalion
vielleicht
notiert hast tatsächlich.
Das, vielleicht habe ich es weggelassen oder es vergessen.
Und dann dachte ich, im Internet ist es vielleicht falsch,
ja, ja,
weil,
ja,
es ja auch die Band Black Street gibt tatsächlich.
Ja, ja. Die, ja, gab es aber damals, ja, noch nicht.
Die gab es damals, ja, noch nicht, das stimmt.
Da hießen die noch New Edition.
Ja,
ah, okay. Wo ich denke, wie, genau, also parallel zu den ersten Rap-Versuchen,
ja,
wir hatten so ein Four-Track-Gerät, ne?
Ja.
Das war jetzt auch nicht gut oder so, was, ja, wir da gemacht haben. Aber parallel dazu gab es halt auch eine Tanzgruppe in Aachen. Mhm. Wir haben so Hip-Hop-Tanz gemacht. Mhm. Da war auch Daniel Aminati dabei und Eric und Tracy und wie sie alle hießen.
Ja.
Charlie, da waren so ein paar Holländer noch, weil Aachen ist ja an der holländischen Grenze.
Ja.
Und mit dieser Tanzgruppe sind wir dann oft am Wochenende, da war ich so 15, 16, eben auch in die Ami-Clubs gefahren. Mhm. Weil es gab in Übach-Palenberg, in Geilenkirchen, in Herlen. Also so im Umfeld von Aachen gab es eben amerikanische Airbases.
Ja.
Und die hatten dann immer ihre Clubs, wo man eben weggehen konnte. Ah. Und das waren halt Hip-Hop-Clubs.
Ah.
Das heißt, dann kam da so ab 15 kam dann dieser Einfluss noch dazu.
Ja. Ah. Sag mal, üben Hip-Hop und Rap eigentlich auch so einen Einfluss auf dich aus, weil es vornehmlich Musik von Schwarzen ist? Also spendet dir deren Musik Identifikationspotenzial?
Ja, auf jeden Fall. Also zu dem Zeitpunkt, wo Rap in mein Leben kam, da gab es keine anderen Menschen, die so aussahen wie ich in der öffentlichen Darstellung von Deutschland. Da gab es Roberto Blanco ab und zu, der ein bisschen Spaß muss sein gesungen hat und das war's. Und dann gab es irgendwann 1984, glaube ich, kam Beverly Hills Cop raus, wo Eddie Murphy schlecht synchronisiert wurde. Aber Rap war so für uns die authentischste Darstellung eigentlich von schwarzer Kultur.
Ja.
Auch relativ ungefiltert, also nicht erzählt, so von der Mehrheitsgesellschaft quasi, die machen das, sondern dass Leute, die früher keine Stimme hatten, hatten plötzlich eine eigene Stimme.
Ja, ja.
Und das eben auch mit der unheimlichen Kraft, teilweise auch mit einer Wut. Aber eben sehr authentisch und das hat mich absolut angesprochen. Auch wenn ich jetzt sozioökonomisch selbst aus einem ganz anderen Umfeld gekommen bin, gab es trotzdem die Gemeinsamkeit, dass ich das Gefühl hatte, schwarze Menschen haben keine Stimme in Deutschland. Ja. Und Rap hat halt damit aufgeräumt.
Ja.
Und das war auf jeden Fall die Hauptanziehungskraft.
Mhm. Nun ist es natürlich hilfreich, wenn man gut Englisch kann und dann auch eben versteht, worüber da gesungen wird. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie gut du des Englischen mächtig warst, weil du ja auch vor allen Dingen ja auch noch halt gerade erst in die Schule gingst und mehr oder minder dann das Englische so nach und nach erst dir drauf schaffen konntest. Und Public Enemy und NWA zum Beispiel sind ja im Rap-Game schon, der Heavy Shit damals, also das politisch und das ist auch laut und das tritt ein für die schwarze Bevölkerung, die sich alltäglich Drangsal und Rassismus ausgesetzt sieht. Sind das Dinge, mit denen du auch immer wieder konfrontiert wirst zu der Zeit?
Auf jeden Fall. Wir hatten zu dem Zeitpunkt in Deutschland noch kein Verständnis dafür, weil damals war Rassismus exklusiv Antisemitismus.
Mhm.
Oder Leute, die mit Springerstiefeln durch die Welt gelaufen sind.
Ja.
Und wir hatten ja damals gar keine Worte für Microaggressions. So, wir hatten keine Worte für White Privilege. So, wir hatten keine Worte für Othering und so weiter und so fort.
Mhm.
Aber nichtsdestotrotz hat das natürlich stattgefunden.
Mhm.
Und es war sehr schwierig, das zu erklären. Also ich konnte auch meine eigene Familie schwer erklären, was da passiert, wenn man die Straße runtergeht und irgendwie die ältere Frau nimmt die Handtasche auf die andere Seite oder du wirst irgendwie im Kaufhaus verfolgt vom Ladendetektiv, so obwohl du dir vielleicht nur eine Zahnpasta kaufen willst.
Ja.
Und selbst wenn Sachen passiert sind, dass ich musste einmal, hat mich die Polizei gezwungen, irgendwie diesen öffentlichen Platz, wo wir Skateboard gefahren sind, von Bierdosen und Zigarettenkippen zu reinigen, obwohl noch 20 andere da waren und ich weder Bier getrunken habe noch geraucht habe.
Ja.
Aber wenn ich das zu Hause erzählt habe, gab es da nicht so ein Verständnis, weil offiziell gab es das ja nicht.
Ja.
Ne, dann hieß es so, nee, das war bestimmt nicht rassistisch, du wirst schon was angestellt haben. Also das war einfach das war nicht thematisiert, aber nichtsdestotrotz hat man es ja gespürt.
Ja.
Ne, das gibt es ja nicht erst seit Black Lives Matter.
Mhm.
Und wenn man dann aber Musik hat und Menschen, die das thematisieren und auch eben mit einer Kraft und mit einer Aussage so bis hierher und nicht weiter, das ist natürlich, gerade wenn man ein Teenager ist, ist das natürlich Gold wert.
Aber guck, du bist pubertierender Teenager und dir schlägt Unverständnis entgegen. Du hast das Gefühl, du wirst nicht verstanden mit den Empfindungen und Erfahrungen, die du machst. Und Wird da Rap auch zu einem Katalysator und einem Ventil für dich, um im Zweifel deine Frust Luft zu machen?
Auf jeden Fall. Es gibt ja kaum eine Kunstform und auch eigentlich wahrscheinlich keine andere Musikform, wo in so kurzer Zeit so viel gesagt wird. Ne? Und im Idealfall füllt man das ja auch mit Sinnvollem. Das ist nicht immer der Fall bei Rap, aber es bietet sich auf jeden Fall an.
Ja.
Und das war für mich, war das eine Mischung aus Therapie, Tagebuchschreiben und eben gehört werden. Mhm. Also ja, absolut habe ich da alle möglichen Sachen dran abgearbeitet. Ja, auch in verschiedenen Lebensbereichen. Ne? Also du hast vorhin Weltenreiter angesprochen. Das war dann irgendwie 20 Jahre später, habe ich auf einer Weltreise dann vielleicht andere persönliche Erfahrungen damit verarbeitet.
Ja.
Aber zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall ein super Sprachrohr, ein super Tool, um das Innere nach außen zu kehren.
Ja. Du hast vorhin schon was zu deiner Dance Group gesagt und so. Und ich meine, du bleibst bis zum Abi in Aachen und wenige Monate nach dir wird dort in Aachen Daniel Aminati geboren. Dessen Vater stammt aus Ghana und Aminati wird dann später noch Teil der Boygroup Bed and Breakfast. Und mit ihm hast du eben und halt auch Leuten aus Holland und so weiter, hast du diese Tanzgruppe und ihr tanzt zum Teil dann eben auf in den Clubs der Amis und so weiter. Wie tanzt ihr denn? Also ist das das, was man heute als Breakdance oder Jazzdance bezeichnet oder so? Oder und woran habt ihr euch denn da beim Tanzen eigentlich dann orientiert? Weil es ist ja auch nicht so, dass das Medium Musikvideo ja jetzt so wahnsinnig ausgeprägt war, dass ihr euch ständig die heißesten Moves im Fernsehen angucken konntet oder auf YouTube und dann halt studieren konntet, wie die sich eigentlich alle bewegen. Wie habt ihr getanzt?
Ja, also es war nicht Breakdance, es war auch nicht Jazz, sondern so, also Hip-Hop.
Ja, oder Hip-Hop-Tanz halt, ne? Ja.
Du musst dir vorstellen, du kennst doch so diese Hip-Hop-Videos, wo früher so Background-Tänzer im Hintergrund, die dann so die gleichen Moves gemacht haben.
Ja.
Also es war schon von so Popping und Locking inspiriert.
Popping und Locking, also, so nennt man das, ja.
Das ist ja beim Breakdance nicht, wenn du auf dem Boden Sachen machst, sondern die so Roboterbewegungen und so, ne?
Aha.
Also das war schon davon inspiriert. Aber das war zu dem Zeitpunkt, war das schon ein Schritt weiter. Es gab halt so Tanzformationen, die dann bei Hip-Hop-Videos schon im Hintergrund getanzt haben. Und es gab dann auch in den Clubs, gab es dann gewisse Schritte, die alle mitmachen konnten. Also da haben wir uns teilweise von den Amis Schritte abgeguckt, ob es jetzt so der Busstop war. Oder es gab immer wieder neue Tänze, die dann im Club von allen gemacht wurden. Also da waren die Amis auf jeden Fall ein großer Einfluss. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Holland zu dem Zeitpunkt, weil Holland ja damals schon quasi sich dazu committed hatte, eine Einwanderungsgesellschaft zu sein, kann ich mir schon vorstellen, dass da in Holland schon mehr internationale Einflüsse auch im Fernsehen kamen. Also ich meine, mich erinnern zu können, dass unsere Bandmitglieder, die Tanzgruppenmitglieder aus Holland, dann schon Videos mitgebracht haben.
Ja.
Und dann haben wir dann gewisse Choreografien, haben wir danach getanzt.
Ja.
Oder auch so Leute wie Janet Jackson, die ja auch damals schon Hip-Hop-Elemente drin hatten.
Ja.
Die hatten einfach super Tänzer im Hintergrund. Ja. Und dann haben wir uns Choreografien quasi abgeguckt, selber zusammengebaut und dann teilweise, wir haben in so einem Theaterstück mitgemacht, dann Daniel und ich waren im Schauspielhaus Düsseldorf, da war ich so 16, 17, da hatten wir so unsere eigenen Choreografien und wir waren bei so einem Rapper, der hieß PM Samson. Sag, kennst du den vielleicht noch? Der hatte so einen Song, I Love to Love.
Ja, den kann ich natürlich,
so,
ja klar.
Und bei dem waren wir Background-Tänzer.
Ach.
Und sind dann quasi durch die Großraumdiskos getingelt und haben dann da im Hintergrund halt unsere Formationen getanzt. Und dann durfte ich auch nochmal ein, zwei Songs rappen manchmal. Aber so haben wir uns da langsam rangetastet.
Ah, das ist ja stark. Also mir fällt gerade ein, wo du Holland und so erwähnst. Es gab ja zu der Zeit tatsächlich so eine Crossover-Rap-Rock-Band in den Niederlanden, ich glaube ab Mitte der 80er existierten die Urban Dance Squad, so hießen die. Ich weiß nicht, ob du die tatsächlich noch kennst, aber die waren relativ populär und einer der Akteure in der Band ist dann später als DJ XL auch ganz bekannt geworden und hat ja dann Elvis Presley geremixed und arbeitet, macht jetzt Soundtrack-Arbeiten und so weiter und so fort. Also die gab es damals schon und die hießen interessanterweise tatsächlich Urban Dance Squad und so und waren auch politisch aktiv.
Ja, das war eine große Nummer. Also ihr müsst euch das so vorstellen oder du müsst dir das so vorstellen, wenn man dann in so einen Club gefahren ist, ne? Also es waren dann später nicht nur die Ami-Clubs, sondern in Düsseldorf gab es dann das Checkers oder den Rheingoldsaal und so. Dann kamen halt nicht wie jetzt im Club irgendwie die Leute, die da im Viertel wohnen, sondern kamen teilweise aus 200, 250 Kilometer Entfernung, Einzugsgebiet von überall, Leute, die auf diese Musik standen und aber aufgrund dessen, dass es nicht so viele Möglichkeiten gab, in der eigenen Stadt in den Club zu gehen, haben sich da alle getroffen. Das heißt, das waren alles eigentlich Spezialisten und Musikliebhaber, die dann von überall dahin gekommen sind und jeder hatte dann eben seine Crew und man hat so Dance Battles gehabt und so. Es war eine unheimlich geile Zeit.
Ja, das glaube ich. Irgendwann wirst du ja selber Rapper. Passiert das parallel zu deinem Dancing und wie ist das genau passiert? Also gibt es irgendwann den Punkt, wo du anfängst, erste Reime und Punchlines irgendwie zu notieren in der Kladde, um das nicht zu vergessen, um später darauf aufzubauen? Also irgendwann muss ja der Punkt kommen, wo du denkst so, ey, das will ich selber auch machen.
Ja, also erst haben wir halt nachgerappt und du hast ja eben schon das Englische angesprochen. Ich konnte ziemlich gut Englisch für mein Alter, weil meine Eltern, als ich klein war, nur Englisch geredet haben.
Verstehe.
Das heißt, ich konnte es verstehen. Ich habe als Kind nicht geredet, also nicht Englisch geredet, sondern nur auf Deutsch geantwortet. Aber als ich dann Englisch in der Schule hatte, war es relativ einfach für mich, das zu lernen. Und wenn dich was interessiert und Rap hat mich halt interessiert, dann lernst du ja da nochmal viel schneller, weil du beschäftigst dich damit. Dann haben wir halt erst nachgerappt und dann erst mit schlechtem Englisch selber geschrieben, dann wurde das Englisch langsam besser. Drum hat auch, glaube ich, das Rappen insgesamt länger gedauert als das Tanzen, um auf ein gewisses Level zu kommen.
Ja.
Aber dann hatten wir tatsächlich, ich weiß nicht wann,
aber
noch zu Schulzeiten in unserer Disco, wo wir am Wochenende immer hingegangen sind, hatten wir unseren ersten Auftritt mit BSB.
Ja.
Und da hatten wir irgendwie 5, 6 Songs einfach schon selber hinbekommen.
Ja.
Da gab es jetzt keinen Plattenvertrag aber wir haben einfach dann einen Auftritt in Aachen gemacht. Und im Metropol, das war so die Disco in Aachen, hatten wir auch dann später nochmal einen Auftritt.
Okay. Hast du nie die Idee gehabt, auch auf Deutsch zu texten oder war das einfach kein Thema, weil damals auch noch kein deutschsprachiger Hip-Hop wirklich ausgeprägt war?
Das gab es damals nicht.
Nee.
Es gab keinen deutschen Rap und
nicht Hip-Hop, genau. Rap natürlich, ja.
Und es ist auch sehr viel schwerer auf Deutsch zu rappen als auf Englisch, weil also gerade afroamerikanisches Englisch ist ja eher eine orale Sprache.
Ja.
Das heißt, Wissen wird in Erzählungen weitergegeben.
Ja.
Und orale Sprachen und African American bieten hier halt dann zusätzliche Instrumente, um Gefühle zu vermitteln, nämlich Rhythmus und Betonung.
Ja.
Und du kannst, wie du etwas sagst, zusätzliche Informationen reinlegen. So, du kannst sagen so, I love you, man. Und du weißt, wie es gemeint ist. Mhm. Auf Deutsch ist das nicht so einfach. So, Deutsch ist eine literate Sprache. Und um wirklich das Gefühl auf den Punkt zu bringen, ist es im Deutschen, bietet es sich eher an, mit vielen Worten zu beschreiben, was man meint. Also I love you, man würde dann bedeuten, ich mag dich unheimlich gerne, weil ich finde, wir können uns super austauschen und du verstehst schon, was ich meine. Und das dann aber gefühlsmäßig in einen Song zu bringen, das ist relativ schwierig. So, drum war der Anfang vom deutschen Rap, da hatte man oft so das Gefühl, irgendwie ist das ein bisschen peinlich und es ist nicht so richtig cool.
Ja.
Und ich glaube, dass das einfach ein paar Jahre gebraucht hat und auch vor allen Dingen durch den Einfluss auch von Menschen mit Migrationshintergrund, die dann auch die Sprache verändert haben, die im Rap benutzt wird und das dadurch wieder eher zu einer oralen Sprache gemacht haben, plötzlich kam dann auch wieder mehr Gefühl rein.
Ja.
Also es gab dann ja so Fantastische Vier Rap, dann gab es so Studenten-Rucksack-Rap und dann wurde Rap wieder ein bisschen echter.
Ja.
Wenn du weißt, ein bisschen weniger intellektuell, ein bisschen mehr so emotionsgetrieben. Mhm. Und da waren wir halt noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ja. Also damals gab es ja, keinen deutschen Rap und da haben wir halt Englisch gerappt.
Ja. Deine erste Crew ist die Blackstreet Battalion.
Ja.
Ja. Und ein ziemlich martialischer Name eigentlich. Ich nehme an, dass ihr im Zweifel stark von Public Enemy beeinflusst wart oder
ja,
was steckt dahinter?
Also waren wir, aber die tatsächliche Geschichte ist tatsächlich, die ist ganz anders, weil natürlich waren wir davon beeinflusst, aber wir hatten ja eigentlich keine Ahnung, so was das so heißt. Wie gesagt, wir sind in Aachen aufgewachsen,
ja,
uns ging es gut und so. Aber das hat uns natürlich beeinflusst. Und dann weiß ich, den Namen haben wir so gestaltet, dass jeder quasi auf dem Zettel Namen geschrieben hat, so Worte geschrieben hat, die man cool findet. Und dann haben wir die so aneinander gelegt. So was halt so in der Reihenfolge irgendwie, so wie wenn man ein Kind sich so einen Bandennamen überlegt, ne? So die Toten Hummeln oder so.
Ja.
Und das waren dann eben die unterschiedlichen Worte und das klang gut und darum haben wir es so genannt. Mehr war es nicht.
Alles klar, okay, gut, na gut. Später benennt ihr euch dann eh in K-Funk um.
Ja, das war dann auch die erste Platte, die wir rausgebracht haben.
Ganz genau. Und zwar eine Maxi-CD-12-Inch-Vinyl. Und wenn ich mich nicht irre, ist das auch der einzige Tonträger, den es von K-Funk gibt. Richtig?
Ja, ich glaube, das stimmt. Das war so, wir haben dann halt, klar, wir haben uns dann weiterentwickelt.
Ja.
Das wurde dann auch ein bisschen besser und ich hatte dann einen Manager hier aus Berlin, Georg Georgi.
Ja.
Der hat jetzt eine Schauspielagentur, das Imperium, also viele werden Georg kennen.
Ja.
Und er hat uns damals tatsächlich entdeckt, also der kam dann irgendwann, kam er nach Aachen? Ich glaube, der hat von einem Kumpel gehört, die müsst ihr euch mal anhören, so die sind cool, so die haben was drauf. Und dann ist er nach Aachen gekommen, in unseren Proberaum damals.
Ja.
Und hat uns dann bei SPV, das war so ein Plattenlabel in Frankfurt, glaube ich, hat er uns tatsächlich diesen Deal da besorgt. Und dann haben wir da die Songs rausgebracht und hatten auch dann irgendwie, haben dann selber ein Video gedreht, oder zwei, und dann hatten wir so Musikkooperationen mit irgendwelchen Textilherstellern damals und so und hatten auch tatsächlich auch ein paar Auftritte. Also ich kann mich erinnern, mit K-Funk auf der Bühne gestanden zu sein, auf so, ja, so Pop-Festivals waren das da. Und dann war diese Gruppe, wie hießen die? To Unlimited waren da mal mit dabei und dann I Like to Move It, der Song.
Real to Real.
Real to Real. Yeah. Und dann kamen wir dann halt. So, beziehungsweise wir kamen wahrscheinlich vorher und dann kamen die. Aber ja, das war eine gute Zeit.
Wie hat sich das angefühlt, diesen ersten Tonträger in der Hand zu haben, wo du da mit deiner Band vertreten bist? Warst du stolz? Hast du auch so Mama das gezeigt und gesagt, hier Mama, schau mal.
Ja, klar. Ja. Also meine Mutter verstand das natürlich auch.
Ja.
Und es ist immer gut, wenn man was macht, was einem Spaß macht und man dran glaubt und dann trägt das Früchte. Mhm. Ich meine, das ist ja, dafür macht man es ja.
Du hast es natürlich schon so ein bisschen angedeutet, aber wie sah denn dein Ausgehverhalten in Aachen, im Aachen der späten 80er und frühen 90er aus? Also einerseits ist Aachen ja eben nah an der niederländischen Grenze und andererseits ist es auch gar nicht so weit zum Beispiel von Köln entfernt, eine gute Autostunde. Wo hast du dich rumgetrieben? Wo seid ihr mit der Clique hin, mit den Freunden hin? Wo habt ihr Konzerte besucht? Mhm. In welche Club seid ihr gegangen?
Also Autostunde bringt dir ja nichts, bis du Auto fährst.
Ja,
und das aber war bei mir.
Gut, mit Autostunde im Sinne von, du kannst auch mit dem Zug potenziell von Aachen.
Ja, aber dann kommst du nicht mehr zurück. Also das
auch mit dem ersten Zug wieder.
Ja. Also das war keine Option sagen wir mal, 1900, keine Ahnung, 92 habe ich Abi gemacht, so da ungefähr.
Ja, stimmt. Ja, das ist. Ja.
Ne? Also das war keine Option. Das heißt, wir waren an Aachen erstmal gebunden, was ich als junger Jugendlicher total ätzend fand, weil ich habe keinen Alkohol getrunken, ich war halt Sportler.
Ja.
Das heißt, irgendwie in die Kneipe und irgendwie Johannisbeer, Likör und Bier trinken, das hat mir keinen Spaß gemacht.
Ja.
Und im Club lief halt nie die Musik, oder Club, in den Kinderdiskos, wo man halt rein durfte, so bis 12 oder so, da lief halt nie die Musik, die wir gut fanden.
Ja.
Und dann höchstens, also das höchste der Gefühle war Salt and Pepper, Push It, Run DMC, Tricky.
Mhm.
Das war's eigentlich.
Ja.
Das waren so die zwei Rap-Songs, die liefen.
Ja.
Und sonst war halt so Depeche Mode und
Was mit den Beastie Boys? Waren die Beastie Boys vielleicht auch noch da? Waren die Beastie Boys überhaupt ein Thema für dich?
Am Rand,
ja.
Aber nicht in Aachen,
ja,
das lief
ja
nicht. Ja. Und dann, wie hießen die so, When Will I Be Famous und so, Bros?
Ja.
Irgendwie sowas. Ja, das lief halt im Club und dann liefen zwei Rap-Songs. Ja. Das heißt, das war wirklich nicht so befriedigend damals. Und drum war ich enorm froh, dann als wir das selber eben unsere eigene Rap-Welt uns da gebaut haben und dann eben mit der Crew, also mit der Tanzcrew, dann eben am Wochenende immer in die Ami-Clubs gefahren sind, dann auch schon mit 16, 17.
Ja.
Das war für mich wie Alice im Wunderland, wenn du plötzlich in so eine andere Welt reintrittst. Ja. Also das, was du auf dem Kopfhörer hast und in deinem Zimmer hörst, plötzlich wird das zur Realität, wenn du in diesen Club reingehst.
Ja.
Und das war es für mich halt absolut. Ne? Und dann später, als dann in Bezug auf deine Autostunde, wir halt dann mit dem Auto unterwegs waren, dann sind wir schon eben nach Düsseldorf, habe ich eben schon gesagt, wo der, wie hieß der denn, der im Checkers aufgelegt hat? Das fällt mir jetzt natürlich nicht ein. Fällt mir vielleicht gleich noch ein. Aber Checkers war so ein Club in Düsseldorf, wo so Musik lief. Dann in Duisburg gab es einen Club direkt am Bahnhof. Dann eben Rheingoldsaal, auch in Düsseldorf. Also das waren so unsere Läden, wo wir hingegangen sind.
Du gehst 1992 nach Frankfurt nach dem Abi. Gehst du da zum Studieren hin oder um Musik zu machen oder warum nach Frankfurt?
Mhm. Ich habe nach dem Abi, hatte ich den Wunsch, Design zu studieren.
Ja.
Aber weil mein Abi nicht so gut war vom Durchschnitt, ich hatte nur eine 3,4.
Ja.
Da hatte man eine relativ lange Wartezeit, um sich einzutragen. Und dann habe ich mit Praktikas angefangen.
Ja.
Und habe dann über Bekannte von Freunden eine Praktikumsstelle in einer Werbeagentur in Frankfurt bekommen und bin dann quasi über Nacht, hab ich alles in meinen Golf 1 da eingepackt und bin dann halt Richtung Frankfurt gefahren.
Ja.
Und da war der tolle Nebeneffekt, das wusste ich vorher nicht, dass Frankfurt zu dem Zeitpunkt halt im Grunde die am weitesten fortgeschrittene Rap-Szene Deutschlands hatte.
Ja.
Weil eben Frankfurt im Grunde Kleinamerika war zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Also da war die Base in der Stadt.
Ja, ja.
Und da waren halt diese ganzen Leute, die man heute auch noch kennt, also ein D-Flame, ein Assad, Moses P., der damals mit We Were The Crown unterwegs war, Turbo B., der nachher bei Snap Welterfolg erzielt hatte, der Germ, Roy Marquis, Is und Ton, Fast Age, also Hassan, Templar, Shima, diese ganzen Leute, die waren damals schon aktiv.
Ja.
Und da bin ich plötzlich aus dem verschlafenen Aachen nach Frankfurt gekommen und habe mich da plötzlich so im Herz der deutschen Hip-Hop-Szene eigentlich zu dem Zeitpunkt wiedergefunden.
Ja.
Und dann war ich tagsüber halt in meiner Werbeagentur und habe da irgendwelche Lindhasen gemalt. Und abends war ich dann halt Rapper.
Ja. Das heißt, man hat dich dann da auch irgendwie aufgenommen und akzeptiert anscheinend.
Das muss man sich ja verdienen beim Rap.
Ja.
Ne, you can't ask for respect, you have to earn your respect.
Gab es dann so Freestyle-Battles und sowas, wo du dann antreten musstest gegen andere Rapper?
Ja, also Freestyle-Battles, aber einfach auch im Club, ne? Dann hat so ein neuer Club aufgemacht.
Ja.
Also es gab zum einen das Funkadelic, also dieser ganz, ganz berühmte Hip-Hop-Laden in der Innenstadt. Es gibt doch gerade im Internet gibt so eine Doku über Rap in Frankfurt, die kann man sich mal angucken.
Ah, okay.
Da sieht man das alles.
Ja.
Da gab es Auftritte, dann gab es aber auch das Nachtleben dann plötzlich und das Cookies.
Ja.
Und dann gab es dann teilweise so Open-Mic-Sessions. Also dann geht halt einer zum DJ, dann legt der Beats auf, dann fängt einer an zu rappen und dann musst du dich halt trauen und auch hochgehen und dein Ding machen.
Ja.
Und so kommst du dann irgendwann rein.
Das hast du irgendwann dann mal gemacht. Irgendwann kam,
musst du ja.
Hast du dir einen Ruck gegeben und dann dachtest, boah, okay.
Ja, na klar. Ja. Ich meine, wenn die anderen das können, dann kann ich das auch.
Ja. Und kannst du dich noch daran erinnern? Ich meine, ich hätte mir vor Schiss in die Hose gemacht wahrscheinlich. Ich meine, man, du musst ja auch aus deiner Comfortzone raustreten. Ich, wobei andererseits, ich meine, du durchs Tanzen hattest du natürlich schon, wusstest du schon im Zweifel, wie es ist, vor Publikum zu stehen, nicht wahr?
Ja, schon. Und also das ist aber ja Rap und Hip-Hop.
Ja.
Es ist ja Competition.
Ja.
Es ist ja sich was trauen.
Ja.
Das ist ja der Kern dieser ganzen Kultur.
Ja.
Ne? Rauszutreten, zu zeigen, so dass man vielleicht was besser kann oder auch was kann.
Aha.
Und also wenn man das da keinen Bock drauf hat, dann kann man, dann
aufgeben.
Muss man was anderes machen.
Ja.
So, und drum, ja, klar ist man aufgeregt und kurz bevor man dann dran ist, mhm, oder sich da hinstellt und auch will, dann klopft, ja, das Herz und du hörst, ja, es im, ja, Ohr und so.
Ja.
Aber so ist es halt.
Ja.
Und dann, man darf vielleicht nicht vergessen, so Angst ist ja was, was jeder Mensch verspürt. Mhm. Aber dann gibt es halt den Unterschied, ob man sich davon abhalten lässt, mhm, oder ob man es halt macht.
Ja.
So, und Mut ist ja nicht angstfrei zu sein, sondern Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu machen.
Ja. Das ist schön gesagt. Wir haben vorhin schon über deine 1994 erschienene Maxi-CD/12-Inch-Maxi For Everybody who's Ready to Dig von K-Funk geredet. Tatsächlich ist der allererste Tonträger, auf dem du zu hören bist, aber der erscheint 1993. Das ist eine Compilation namens Raw and Uncut, Hip-Hop Volume 1, auf der Rapper und auch eine Rapperin mit, ich weiß nicht, ob man so sagt, transnationalen Hintergründen vertreten sind. Du bist Teil des Tracks 4-Pack-Flavor,
ja, ja,
von einer Crew gleichen Namens.
Ja.
Und es ist dein erster Auftritt offensichtlich auf einer Platte. Ich habe das Gefühl, du hast es ganz vergessen, aber weißt du noch, wie es dazu gekommen ist?
Ja, also ich habe das tatsächlich in meinem Kopf, dachte ich, dass, ja, K-Funk vorher gewesen ist.
Ja.
Aber das stimmt, ich bin nach Frankfurt nochmal nach Aachen zurück. Und
ja,
da ist... ist das passiert. Das war genau in diesem Umfeld, das ich eben erzählt habe.
Ja.
Also da gab es Roy Marquis, mhm, der war damals DJ und der hat Rough and Raw,
ja,
die Plattenfirma aufgemacht,
ja,
und da kam halt ein Sampler raus, wo verschiedene Frankfurter Künstler eben da was aufgenommen haben,
mhm,
und da ja, hatten wir so ein Projekt. Es war Aisha Abdallah, ihr Bruder Ismail, der leider verstorben ist mittlerweile, Shima, mhm, der auch danach noch viel Musik gemacht hat, und ich, wir hatten halt dann diese Vierergruppe.
Ah, okay.
Und da, ja, haben wir, glaube ich, den, ja, Song dann aufgenommen, ja.
Du bist Praktikant dieser Designagentur und du so gehst so oder fasst so ein bisschen Fuß in der Frankfurter Hip-Hop-Szene. Aber 1994, da gehst du schon nach Köln wieder. Mit welchem Ziel? Also war dann die Wartezeit quasi vorbei und konntest du da dann endlich das Studium antreten, was du antreten wolltest, oder hattest du ganz andere Pläne dann?
Ja, ich hatte dann irgendwann 2 Jahre später auch ein bisschen die Nase voll, auch so, ja, von in den Werbeagenturen arbeiten und, ja, so. Dann hatte sich auch dieser Großstadtglanz von Frankfurt hat sich dann so ein bisschen verflüchtigt für, ja, mich. Und warum ich dann wieder zurückgegangen bin? Ich bin erst wieder kurz nach Aachen,
ja,
das weiß ich noch. Aber das war es dann auch nicht mehr. Und hätte dann in Darmstadt studieren können.
Ja.
Also dann, da habe ich so einen Aufnahmetest gemacht. Aber ich weiß noch, als ich da nach Darmstadt reingefahren bin von der Autobahn, du siehst es ja nicht, mhm, von der Stadt, von der Autobahn, ja, aus. Und dann bist du plötzlich mittendrin. Und dann, also entschuldige bitte an alle Darmstädter, aber ich habe dann wirklich umgedreht und bin wieder gefahren, weil ich mir nicht vorstellen konnte, 3 Jahre lang da zu verbringen. Also obwohl ich da hätte anfangen können zu studieren, ich bin nicht bis, ja, in die Uni gefahren. Ich,
ja,
ich habe mir das angeguckt, ich so, nee, das will ich einfach nicht.
Ja.
Und dann bin ich, ja, nach Köln gezogen, genau.
Ja.
Und,
ja. Ja.
Und dann war ich in Köln, beziehungsweise hatte da eine Bude und teilweise noch in Aachen.
Ja.
Und das war eine ganz spannende Situation. Ich hatte dann auch durch oder dank besagtem Georg Georgi,
mhm,
der auch ab und zu so Modeljobs für mich so besorgt hat, weil er damals war er Booker bei erst Berlin Models und hatte dann M4,
ja,
gegründet, so eine eigene Agentur. Und der hat mich irgendwann zu einem Casting nach London zu MTV geschickt.
Ja, ja.
So. Und dann so ein Screentest war das und das verlief ganz gut und ich hatte da so ein Fax zu Hause, wo drauf stand, if there should be a job available,
yeah,
I would be the first person that gets it. Also wenn da eine Stelle frei wird, wo ich reinpasse, und da ging es halt auch um Rapmusik und so, dann würde ich diese Stelle kriegen. Und dann kam aber nichts von dieser von dieser Stelle. Und dann habe ich so einmal im Monat angerufen und dann hieß es so, nee, noch nicht. Und dann saß ich da so in meinem, zwischen Aachen und meinem Zimmerchen in Köln und wusste, so jetzt, eventuell geht jetzt mein Leben in eine ganz andere Richtung, aber da passierte nichts. Und zeitgleich habe ich dann die Chance gehabt, in Köln mein Studium anzufangen, also in Köln Design zu studieren.
Ja.
Und dann musste ich eine Entscheidung treffen, was mache ich jetzt? Ne? Ja. Warte ich jetzt drauf, dass ich vielleicht zu MTV nach London kann, aber vielleicht auch nicht, oder fange ich an zu studieren? Und dann habe ich das Studium zugesagt und bin aber dann gleichzeitig, habe ich bei Viva angerufen und habe gesagt, hier, ich würde gerne Moderator werden bei euch. So für, ich würde gerne eine Rap-Sendung bei euch moderieren. Und dann haben die so ein bisschen gelacht und meinen so, ja, da kann ja jeder kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber nicht jeder hat ein Angebot von MTV. Und dann war es so, ah, oh, ja, wann passt es Ihnen denn? Mhm. Und dann bin ich da direkt Anfang der nächsten Woche hin und habe da natürlich auch noch ein Casting machen müssen.
Ja.
Aber so konnte ich dann beides machen. Also so konnte ich dann in Köln meinem Designstudium nachgehen und trotzdem eine Sendung über Rap moderieren.
Ja.
Halt dann nicht bei MTV, sondern bei Viva.
Bevor du bei Viva landest und von MTV nichts mehr hörst, passiert ja aber noch was, denn du gründest oder ihr gründet 1994 die Crew Mellowbag. Das sind, also zumindest verrät das Internet 1994. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt.
Ja, das stimmt. Also ich habe die nicht mitgegründet, die gab es schon, die Band.
Ach, die gab es schon, das heißt, du bist dann dazu gekommen.
Genau.
Ah, okay.
Die gab es schon, die hatten auch schon eine Single rausgebracht.
Mhm. Die sind zu Teilen aus Berlin, zu Teilen aus Köln, ne?
Nee, also das waren nur Berliner.
Nur
das
Berliner.
War Astrid Nord,
ja.
J-Bo Monkey, der Irie Daily damals mitgegründet hat, also das Streetwear-Label.
Ja.
Dann DJ B-Side zu dem Zeitpunkt und Robert, unser Bassist, ich weiß nicht, ob der da auch schon Gründungsmitglied war, aber die Band gab es schon.
Okay.
Und ich war eben durch, eben wieder durch Georg ab und zu in Berlin und wir sind da auch mit K-Funk sind wir irgendwie in Berlin mal aufgetreten im Pfefferberg und so. Aber ich war ab und zu in Berlin und war dann im Boogaloo damals, also Heinrich-Heine-Allee, der Club, wo jetzt der KitKat-Club drin ist.
Ja.
Und da ist halt Mellowbag aufgetreten und dann bin ich dann danach auch bei so einem Freestyle eben auch auf die Bühne und habe mitgerappt.
Ja.
Und das hat so gut gevibed zwischen uns, dass die Jungs mich dann gefragt haben, ob ich Lust hätte, bei Mellowbag mitzumachen.
Ah, so.
Und Köln, also das Köln-Mitglied war ich dann danach.
Verstehe. Okay, gut. Vielen Dank für die Aufklärung. Und genau, du bist in Köln angenehmerweise, als dann eben Viva im Dezember 93 gegründet wird, an den Start geht und da MTV die Chance verwehrt, dort Moderator zu werden, bekommst du den Job dann bei Viva. Du moderierst von 1996 bis 2000 und vor allem produzierst du auch das Hip-Hop- und Rap-Magazin World Cup. Wie lief das ab? Also war das von vornherein klar, dass du auch jetzt eine Firma gründen musst, um das zu stemmen? Also weil, sprich, du hattest ja anscheinend den Anspruch, die Sendung nicht nur zu moderieren, sondern eben auch in die Hand zu nehmen, der Creator der Sendung zu sein. Und da braucht es natürlich dann auch ein Team und eben eine Firma, die du gegründet hast, nämlich Pentertainment.
Mhm.
Ich nehme an, nach den Black Panthers im Zweifel oder einfach, weil es so ein schönes Kofferwort ist.
Ich finde den Namen geil und also klar, es ist Entertainment aus dem schwarzen Kulturbereich.
Ja.
Also und der Panther steht nun mal dafür.
Ja. Und erklär doch mal bitte, wie ist das dann genau abgelaufen, dass du das dann ja komplett in die Hand genommen hast? Weil das ist ja nichts, was du bis zu dem Zeitpunkt gemacht hattest. Du, eigentlich musstest du dich ja erst reinfühlen, wie man überhaupt so eine Fernsehsendung dann macht und wie man die dann auch redaktionell aufbereitet. Du musstest Interviews führen, du musstest Videos kuratieren, du musstest KünstlerInnen einladen, das ist...
Ja, also ja, ich habe das ja nicht von Anfang an produziert.
Ja.
Ne? Also MTV hat es mir ja nicht verwehrt, die waren nur dann zu langsam.
Ja.
Und ich konnte nicht warten darauf, bis MTV...
Also das heißt, irgendwann ist tatsächlich nochmal der Anruf von MTV gekommen und da hast du gesagt, ja sorry, aber jetzt habe ich schon, oder nee, was?
Die haben das dann schon mitgekriegt, als ich dann bei mir war.
Also. Okay,
aber dann habe ich ja erst tatsächlich nur als Moderator angefangen, weil Viva, die damals sehr, sehr gute Rap-Sendung Freestyle, abgesetzt hat.
Ja.
Warum, kann ich dir nicht sagen. Die war fremdproduziert, wahrscheinlich deswegen,
dass
da Viva zu wenig Geld verdient hat. Das weiß ich nicht, warum. Jedenfalls haben die dann eine eigene Sendung gemacht und ich hatte dann die undankbare Aufgabe, eine sehr gut redaktionell betreute Rap-Sendung, nämlich Freestyle, zu ersetzen durch so eine im Grunde prompter Video-Ansag-Sendung. Und das war aus verschiedenen Gründen undankbar. Zum einen ist es qualitativ halt nicht so gut gewesen wie Freestyle.
Ja.
Und zum anderen fand ich das total ätzend, irgendwelche vorgeschriebenen Prompter-Texte zu irgendwelchen Videos da abzulesen.
Ja.
Das hat sich nicht gut angefühlt. So. Und auch wenn ich mir so die ersten Sendungen angucke, das war auch nicht cool. So. Und dann habe ich mir irgendwann so nach einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr mir das halt angeguckt, wie das die Redakteure machen.
Ja.
Und hab mir gedacht, so, das kann ich ja auch. Weil so kompliziert ist das nicht.
Ja.
Zu gucken, was interessiert mich, wie kriege ich die Informationen und bereite ein Interview vor und wie buche ich jetzt so ein Kamerateam.
Ja.
So, das war ja nicht, ist jetzt ja nicht Raketenwissenschaft, ne?
Nö, aber man muss natürlich erstmal reinkommen.
Ja, man muss reinkommen, aber ich finde, wenn man was macht, was einem Spaß macht, dann fühlt sich das ja auch nicht an wie Arbeit. Ich hätte das ja auch umsonst gemacht. Und es ist natürlich viel geiler, wenn man selber entscheiden kann, mit wem man redet oder überhaupt, dass man mit Künstlern redet, als einfach nur Videos anzusagen.
Ja.
Und drum habe ich mir das halt angeschaut, habe dann erst langsam irgendwie ein, zwei meiner Kumpels da quasi als Redakteure eingeschleust. Und dann mit der Hilfe auch von einem Freund, der auch in der Textilbranche war, Daniel Klare, der spielt lustigerweise jetzt auch bei Selma in Sachse, spielt er mit, der hatte Kontakte zu Dickies.
Ja.
Und diese ganze Streetwear Textilbranche, die hat halt geboomt zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Und dann haben wir mit Dickies quasi einen Sponsor gefunden, der eine anständige Stange Geld auf den Tisch gelegt hat.
Ja.
Und dann bin ich damit zu Viva, hab gesagt, hier, die Hälfte könnt ihr behalten. So, mit der anderen Hälfte will ich gerne die Sendung produzieren, aber dafür produziere ich selber.
Ja.
Und dafür bräuchte ich eine Produktionsfirma und habe eben dann dafür Pentatainment gegründet als Produktionsfirma für die Sendung.
Ah, okay. In der Zeit, in der du diese Sendung machst, ich nehme an, dass du da so manches Vorbild im Zweifel getroffen hast, national bis international. Was war eine so der bemerkenswertesten oder denkwürdigsten Zusammentreffen aus der Zeit?
Ich habe da richtig viele, viele krasse Leute getroffen.
Ich glaub's. Du kannst auch, also muss nicht die, also du kannst auch mehrere Namen droppen.
Ich muss mehrere, also wenn wir mal international anfangen, dann war das für mich halt unfassbar, wenn man dann jetzt plötzlich so mit einem Ice-T.
Ich wollte es gerade sagen,
Das war so einer der ersten, die ich gehört habe.
Ja.
Ne? Und plötzlich trifft man so Ice-T und geht dann noch mit dem in den Club später. Ne?
Ja.
Und steht dann mit Ice-T da und trinkt irgendwie so einen Drink. Oder man rennt mit KRS-One durch New York und der erzählt dir so, was so die historischen Spots für Hip-Hop in New York waren.
Ja.
So, oder ich hatte dann mal die Chance, Lauryn Hill zu interviewen. Und alle waren ja verliebt in Lauryn
Hill. Natürlich, ja, klar.
Und dann habe ich mir gedacht, so, wie mache ich das denn? Und wirklich schlaflose Nächte gehabt, was mache ich hier? Wie mache ich jetzt dieses Interview? How do I make it count?
Ja.
Dann habe ich mir gedacht, so, ich stelle mir einfach vor, ich gehe mit Lauryn Hill auf ein Date. Und dann, so habe ich das Interview konzipiert.
Okay,
Und dann die erste Frage, die ich ihr gestellt habe, war so, Lauryn, with all the work that you do, you know, you record an album, you're on tour, this, that, tell me, how do you manage to keep looking so beautiful? Das war so die erste Frage. Sie so, oh, habt ihr das gehört? Und ab da ging das Interview natürlich richtig gut. Also das war unfassbar. Okay. Dann so mit Common, also damals Common Sense, wenn du den interviewst oder Spearhead, so eine ähnliche Situation, ja. Du hast Fragen vorgefertigt, du fängst an mit der Person zu reden und du merkst, warte mal, du kannst die jetzt nicht nach so einem Fragenkatalog abfrühstücken, du musst einfach dich da voll drauf einlassen. Dann habe ich alle Fragen so weggeschmissen und dann sind halt so richtige Unterhaltungen, richtige philosophische Gespräche teilweise draus geworden. Mit De La Soul, bei denen zu Hause, Rest in Peace, mit denen zu Hause Barbecue im Hinterhof zu machen, so mit Capone und Noriega irgendwo durch Queens zu laufen. Also da sind so viele krasse Sachen passiert. Das war halt wirklich ein Traum. Ich war irgendwie Anfang 20 und konnte da irgendwie mit meinen Idolen Zeit verbringen und habe noch Geld dafür verdient. Also das war super, aber auch mitzukriegen, wie die deutsche Rap-Szene langsam wächst. Also so ein Dendemann, der war damals 1-2, da habe ich so ein Mixtape halt gekriegt und habe den dann quasi über das Mixtape in die Sendung eingeladen und ein MC René.
Ja, MC René, ein Mixtape namens Bernd oder so.
Ja, das war ja viel später. So.
Ja, ja.
Also mit absolute Beginner, dann irgendwie nach ihrem ersten Video waren die bei uns. Also das war schon wirklich toll, so Teil einer Subkultur zu sein, die plötzlich die den Mainstream plötzlich übernimmt.
Ja.
Da irgendwie ein Teil und auch ein Stück weit Motor zu sein, das war einfach ein Riesentraum.
Das glaube ich. Als Viva dann im Laufe des Jahres 2000 an die Börse geht, leider, da will der Sender auch alle Shows selber produzieren und sie kündigen dir und damit auch Pentertainment. Was hat das mit dir damals gemacht, als da Feierabend war?
Das war erstmal ein bisschen blöd, weil wir hatten halt, wenn du eine Fernsehsendung hast, hast du ja auch Einfluss.
Ja.
Ne, du verdienst Geld, du hast Kontakt zu den Plattenfirmen, du hast Kontakt zu Klamottenlabels. Ich hatte irgendwie jede Woche eine Kiste mit irgendwelchen neuen Schuhen und Jacken. Ja. Wenn Jay-Z zur Popcom eine Party in Köln gemacht hat, dann haben wir die gemacht. Ne?
Ja.
Also mit Pentertainment haben wir die organisiert. Also das war wie so ein Rausch eigentlich.
Ja.
Und dann ist das von heute auf morgen vorbei.
Ja.
Und das war erstmal komisch. Also plötzlich musst du so mit ehrlicher Arbeit dein Geld verdienen. Und irgendwie ein Jahr später macht man dann eben nicht die Jay-Z-Party.
Ja.
So, also weil im Showbusiness, das ist so ein bisschen trügerisch, sobald das Spotlight weg ist, bricht auch drumherum ganz viele andere Sachen brechen dann weg. Dann ist man plötzlich so heute gefeiert und morgen irgendwie nicht mehr. Und das war das unheimlich hart für mich. Mhm. Und wenn ich das aber retrospektiv mir anschaue, war das wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte.
Ja.
Weil in der Zeit mit diesem Höhenflug, den ich da hatte, da war ich natürlich auch nicht sehr selbstreflektiert. Ne? Und wenn du irgendwie jahrelang das Gefühl hast, alles, was du machst, ist irgendwie super.
Ja.
Selbst wenn dann jemand kommt, wenn dann ein Freund kommt und sagt, hier, so, komm mal klar, so, du hast dich da ein bisschen blöd benommen oder so.
Ja.
Das kam dann in dem Zeitpunkt auch nicht so bei mir an, ehrlich gesagt.
Ja.
Weil wenn dir jeder auf die Schulter klopft,
ja,
dann glaubst du das nicht, wenn dich dann plötzlich jemand kritisiert. Und man braucht ja als Mensch, du brauchst ja immer die Reaktion deines Gegenübers als Spiegelbild deines Verhaltens.
Ja.
Und wenn du aber in der Öffentlichkeit stehst und alle sind nett zu dir, auch in Situationen, wo dir wahrscheinlich sonst jemand die Meinung sagen würde, dann verliert man so ein bisschen, also kann man leicht so diesen inneren Kompass verlieren.
Ja.
Und als dann plötzlich alles weg war, das war ein ganz guter Wake-up-Call und auch eine gute Möglichkeit für mich, einfach mich selbst zu überprüfen und mich neu zu definieren. Und dann bin ich auch dann irgendwann, haben wir irgendwie noch 2-3 Jahre die Firma weitergemacht. Mhm. Aber das wurde dann wirklich auch schwierig. Und dann hat auch das Finanzamt, meinte dann auch, wir hatten so Street Promoter in ganz Deutschland.
Ja.
Wir hatten so Mixtapes verteilt und Sticker und so.
Und Dicky-Sticker drauf.
Genau.
So. Ja.
Und dann kam irgendwann das Finanzamt und meinte so, unsere Street-Promoter wären ja ganz klar Scheinselbstständige. Und dann hatten wir irgendwie, mussten wir von 250 Promotern im Nachhinein rausfinden, wo die noch leben, um das quasi zu verargumentieren. Und dann mussten wir trotzdem 80.000 Euro dann Lohnsteuer zahlen und dann hatte ich keine Lust mehr.
Ja.
Da war ich so frustriert von dem deutschen Steuersystem, dass ich dann die Firma zugemacht habe, bin nach Berlin gezogen und habe mich auf Schauspiel fokussiert. Mhm. Und konnte mich da einfach nochmal neu erfinden. Also im retrospektiv hat mir wahrscheinlich dieser Cut gut getan als Mensch.
Was in der Zeit zum Teil auch passiert, ist, dass Mellowback nach zwei Alben so ein bisschen ins Stocken kommen, habe ich den Eindruck. Es gibt einen kooperativen Song, Tabula Rasa, zusammen mit Freundeskreis und einem damals noch gewissen Mr. Gentleman, der ja hier auch schon zu Gast im Podcast war. Da gab es dann 1998 einen großen Hit. Ich weiß nicht, ob du schon da Teil davon bist. Natürlich, ne? Da bist du auch Teil von
Mel. Das ist die erste Strophe. Tabula Rasa, das, das ist auf Sekus und meinem gedanklichen Mist gewachsen, dieser Song.
Und Mellowback, wie gesagt, ist dann... kommen dann auch ins Stocken zu einer ähnlichen Zeit, als du bei Viva aufhörst. War das ein zusätzlicher Tritt in die Eier oder ging das? Kam das einfach zum Erliegen und das war okay?
Das war eigentlich in Ordnung. Also es war auch nicht so, dass das jetzt von außen nicht weitergegangen wäre, weil wir haben irgendwie zwei Touren gemacht und irgendwie wir sind am Splash aufgetreten und so. Das lief eigentlich alles gut. Das war eher so, dass ich das von innen so ein bisschen aufgelöst hatte. Mhm. Also wir hatten dann das zweite Album hatten wir mit Akani gemacht.
Ja.
Ein amerikanischer Rapper aus New York, der in Köln lebt. Und aber das hat sich dann von innen quasi aufgelöst. Dann haben wir mit Metaphysics nochmal ein paar Songs gemacht, der dann zu Söhne Mannheims gegangen ist, der Rapper. Aber irgendwie war dann nach zwei Alben vielleicht auch schon alles erzählt, was wir als Band erzählen wollten.
Ja.
Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch die Erfahrung gemacht, dass man zwar viele Sachen parallel machen kann, aber nicht wirklich gut.
Aha.
Und mein bewusster Fokus war dann tatsächlich aufs Schauspiel gelegt. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass in dem Moment, wo ich mich selbst innerlich dafür entschieden hatte, Schauspiel zu machen, kamen auch plötzlich mehr Angebote.
Ja.
Also, und zwar nicht so, dass plötzlich neue Regisseure auf einen zukommen, sondern auch Regisseure, die man schon kannte, als ob die das irgendwie gespürt hätten, dass man sich jetzt selber, dass man das jetzt ernst nimmt.
Ja.
Und das hat sich dann eigentlich relativ gut entwickelt.
Wobei wir an dieser Stelle ganz noch über ein sehr wichtiges musikalisches Projekt reden müssten. Denn am 11. Juni 2000, da wird in Dessau Alberto Adriano von drei Nazi-Arschlöchern mit tödlicher Folge zusammengeschlagen. Und aus Solidarität formiert sich das Kollektiv Brothers Keepers, das vornehmlich aus afrodeutschen Musikern besteht. Unter anderem mischen dort Torch und Sammy Deluxe, Afrop, Denio von den Beginnern und Die Flame mit. Und du eben auch. Und auf dem ersten Album von Brothers Keepers, Leitkultur, das im Dezember 2001 erscheint, da bist du mit dem Solo-Track Afrodeutsch vertreten. Mhm. Was ist die Geschichte hinter dem Track und der Teilnahme an diesem Projekt?
Mhm. Ich hatte den Track schon vorher gemacht.
Mhm.
Den gab's schon.
Interessanterweise aber dann auf Deutsch, obwohl du...
Auf Deutsch, ja. Ja, weil sich da, zum einen hatte sich Deutschrap weiterentwickelt, zum anderen war das ein Thema, in dem ging es ja um mein Leben in Österreich und in Deutschland und das war einfach aus meiner Perspektive sinnvoller, das auf Deutsch zu erzählen, weil es ging ja das deutsche Publikum an und das war glaube ich sogar einer der ersten Tracks, wo ich mich dann auch auf Deutsch versucht habe.
Ja.
Und diesen Track gab es schon. Und aus dem Track hatte ich relativ parallel, glaube ich, zu Brothers Keepers auch einen Kurzfilm gemacht, der Afrodeutsch hieß, beziehungsweise der war, glaube ich, gerade in der Mache. Das lief ziemlich parallel.
Ja.
Wo ich eben mit diesem Rap-Text die Grundlage für einen fiktiven, also autobiografisch, aber fiktiv dargestellten Kurzfilm gemacht habe. Und dann kam die Anfrage von Ade Bantu, der ganz klar so der Vater des Gedankens Brothers Keepers gewesen ist. Der hat dann gefragt, ob ich da mitmachen möchte, und habe dann auch einen Ausschnitt aus Afrodeutsch, weil das thematisch ja genau das gleiche war, benutzt, um bei Adriano Letzte Warnung quasi meine, ich glaube, 8 Takte oder sowas waren das da, einzurappen.
Ja.
Also das hat thematisch, lag das einfach in der Luft, dass wir Deutschland darauf aufmerksam machen mussten, dass Deutschland zu dem Zeitpunkt ganz klar auf dem rechten Auge blind gewesen ist.
Ja.
Und das war, also so wie ich finde, eins der kraftvollsten Hip-Hop-Projekte, die Deutschland gesehen hat zu dem Zeitpunkt. Weil es zum ersten Mal war, dass da 15 schwarze Männer und dann auch schwarze Frauen mit Sisters Keepers einfach sich hingestellt haben und gesagt haben, so bis hierhin und nicht weiter. So, das ist unsere Sichtweise der Situation. Schaut doch mal da bitte hin. Tut doch nicht so, als ob alles in Ordnung ist.
Ja.
Und das hat auch Wellen geschlagen. Also wir saßen mit Thierse zusammen. Das wurde in der Tagesschau besprochen. So wie wir, die Leute haben Brothers Keepers mitbekommen. Und sogar, ich habe jetzt vor kurzem war, glaube ich, in Dessau eine Demonstration, wo ein Kollege von mir war, also gegen Rassismus. Und da schickte er mir ein Video, wo tatsächlich Adriano die letzte Warnung lief.
Ja.
Dann auf dieser Demonstration. Das ist schon schön, das zu sehen, dass 20 Jahre später so ein Song noch eingesetzt wird und noch eine Bedeutung hat.
Ja, wobei es natürlich auch tragisch ist, dass der Song immer noch wichtig ist und dort immer noch laufen muss, weil die Problematik leider nach all den Jahren immer noch die gleiche ist.
Ja, es ist tragisch, aber ich meine, die Problematik, die ist seit 500 Jahren, ist die gleiche.
Ja.
Und wir haben jetzt, finde ich, gerade jetzt seit Black Lives Matter haben wir ja schon Riesenschritte gemacht und sind gerade dabei, weiterhin große Riesenschritte zu gehen.
Ja.
Also insofern ist das schon auch schön, dass dann so eine Arbeit, die man 20, 25 Jahre macht, wenn die auch langsam Veränderungen mit sich bringt.
Mhm. Es gibt mit Brothers Keepers eine Fortsetzung dann 2005, Am I My Brother's Keeper. Das ist das zweite Album, wenn man so will. Und da bist du Teil des Opening Tracks namens Bereit, an der Seite von Afrop und Denio, Tony L. und auch Xavier Naidoo.
Mhm.
Und 2013, da tauchst du in Xavier Naidoos Video zu Der letzte Blick auf.
Mhm.
Und ihr beide seid eben Teil von Brothers Keepers. Und nun geht es mir nicht darum, dass du hier jetzt über Xavier Naidoo herziehst, aber du bist ein politisch engagierter, empathischer Mensch. Wie gehst du damit um, zu erleben, wie ein Verbündeter plötzlich so freidreht?
Ich finde es in erster Linie schade. Also ich könnte dir auch noch nicht mal wirklich genau sagen, was da mit Xavier los ist jetzt.
Ja.
Also was da in seinem Kopf oder in seinem Leben oder beides passiert ist, dass er jetzt plötzlich die Sachen von sich gibt, die er von sich gibt oder gegeben hat.
Hm.
So, ich aktuell weiß ich gar nicht, wie der Stand der Dinge ist. Er hatte sich entschuldigt. So
geläutert dafür. Gezeigt, ja, ja, aber.
Also ich kann es dir, ich weiß es wirklich nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, was da bei ihm passiert ist, aber ich habe ihn eben damals zu der Zeit als jemanden kennengelernt, der eben seine Popularität und seine Kraft sehr gezielt für, so wie ich finde, die richtige Sache eingesetzt hat.
Ja.
Ich meine, er war ja auch bei Adriano Letzte Warnung, hat er ja auch die Hook gesungen.
Ja.
Und da war er auf jeden Fall einer der stärksten Kräfte, die sich eben dafür eingesetzt haben, dass da Deutschland die eigene politische Situation so erkennt, wie sie jetzt ist.
Ja.
Und darum habe ich persönlich ihm nichts vorzuwerfen. Was danach passiert ist, finde ich schade. Aber was genau passiert ist, das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen.
Hm. In Anfang der 2000er, also du ziehst 2003 nach Berlin und fokussierst dich stärker auf das Schauspielding. Und ab 2004 hast du plötzlich dann dahingehend auch viel mehr Engagements. Ab 2006 zum Beispiel, da bist du in 62 Episoden von Soko Leipzig dabei. Hast du je Rollen spielen können, in denen du dein musisches Talent tatsächlich unter Beweis stellen konntest oder dein Tanztalent oder beides im Zweifel?
Also ja, mehr oder weniger. Tatsächlich meine allererste Filmrolle 1994, ja. Bunte Hunde,
ja.
Die kam zustande, weil der Regisseur Lars Becker damals eben nicht diesen Rough-and-Raw-Sampler, den du eben angesprochen hast, sondern Roy McKee hat danach nochmal, Infracom hat danach nochmal Jan und Name, auch eine Frankfurter Label, die haben danach nochmal einen anderen Sampler rausgebracht, wo ein Song für mich drauf war. Mhm. Und Lars Becker hatte den gehört und beim Label angerufen und gefragt, ob ich mir vorstellen könne, in einem Film mitzuspielen. Das war dann Bunte Hunde.
Ja.
Und da war ich eigentlich Rapper halt, ne?
Ja.
Da habe ich auch ein bisschen gerappt so in einem Film und habe auch lange Zeit in meinen ersten Rollen mich eigentlich selbst gespielt, ne? Mhm. Weil ich habe keine Schauspielschule gemacht, das heißt, ich habe mich dann eigentlich so selber gespielt. Also das war so ein Ding, wo ich das einfließen lassen konnte. Ein bisschen auch bei Kanakatak, dann 1997. Ja. Da haben wir auch für den Soundtrack irgendwie einen Song gemacht, so ein, nicht den Titelsong, aber einen Song und ein Video. Also ich habe das schon ab und zu einfließen lassen, aber halt nur ab und zu.
Ja. Und zwischen 2014 und 2016, also jetzt kommt so ein kleiner Sprung, da hast du zwar noch so eine Handvoll Rollen im deutschen TV, aber du ziehst 2013 nach L.A. und 2015 dann weiter nach New York. Magst du kurz schildern, was die Intention dahinter war?
Mhm. Lustigerweise hat das auch mit Brothers Keepers zu tun.
Ja.
Und Steve Jobs hat ja mal gesagt, man kann sein Leben, die Punkte im Leben, man kann die nur rückwärts verbinden. Ne?
Ja.
You can only connect the dots backwards.
Ja.
Und das ist gerade ein bisschen so, komme ich auch nachher nochmal dazu.
Ja.
Aber als Harry Belafonte eines Tages in Berlin war, in Deutschland war, um seinem alten Freund Joachim Fuchsberger die goldene Kamera zu verleihen, da war er für ein paar Tage in Berlin und er wollte gerne die Macher von Brothers Keepers kennenlernen.
Er hat davon mitbekommen?
Er hat davon mitbekommen.
Okay.
Und das fand er spannend, weil Harry ja auch irgendwie sein ganzes Leben lang seine Musik im Grunde dafür genutzt hat, um Aufmerksamkeit zu generieren und dann diese Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche Missstände zu lenken.
Ja.
Und das hat ihn, also Brothers Keepers hat ihn daran erinnert, an seine eigene Arbeit und er wollte die Macher kennenlernen. Und so kam es, dass wir ein paar Tage lang mit Harry Belafonte in Berlin unterwegs waren. Also saßen dann ab und zu bei ihm im Hotelzimmer, haben uns ausgetauscht, waren dann mal auf einer Veranstaltung zusammen, waren was essen. Also ein paar von Brothers Keepers waren da mit. Und in dieser Zeit ging das Gespräch halt auch mal in die Richtung, wie ich mich auch als Schauspieler fühle in Deutschland. Und ich konnte ihm halt damals erzählen, dass ich sehr oft einfach klischeebesetzte Rollen spielen musste oder oft eben den anderen spielen musste. Ne?
Ja.
Also obwohl ich mich selbst als valides Mitglied dieser Gesellschaft sehe, musste ich halt immer den Ami spielen oder den Geflüchteten oder den Engländer oder was weiß ich.
Ja.
Und dann hat zu diesem Zeitpunkt Harry und seine Tochter Gina Belafonte, die beiden haben dann eine Einladung ausgesprochen, wenn ich mir das Film- und Fernsehbusiness mal in Amerika anschauen wollen würde, könnten sie mir dabei helfen.
Ja.
Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen,
nee.
Wenn jetzt so eine Legende wie Harry, der mit Martin Luther King marschiert ist und die unglaublichsten Sachen erlebt hat.
Ja.
Wenn der sagt, wir helfen dir, dann wäre man ja ein Vollidiot, wenn man es nicht machen würde.
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich mit Hilfe der Belafonte mein O-1, also mein Künstlervisum bekommen und war dann erst zweieinhalb Jahre in L.A.
Ja.
Und habe dann nochmal ein bisschen über 2 Jahre in New York gelebt und durfte da auch in Harrys Non-Profit-Organisation, Sankofa.org, arbeiten. Also habe da mit ihm und für ihn gearbeitet und war dann ja fast 5 Jahre in den Staaten.
Das ist, eine abenteuerliche Geschichte. Hat es denn funktioniert? Hast du dort schauspielerisch Fuß fassen können? Ich habe nämlich jetzt nicht herausfinden können, ob du in amerikanischen TV- oder Filmproduktionen tatsächlich dann mitgemacht hast.
Ja, also es war nicht so einfach, wie ich mir es vorgestellt habe.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Fairerweise muss man sagen, wenn man das möchte, muss man da auch auf jeden Fall einen längeren Zeitraum einplanen, weil man wird zum Beispiel in L.A. wirst du nicht ernst genommen, wenn du gerade da auftauchst.
Ja.
Weil da kommen jedes Jahr Millionen von Leute, die es versuchen und die Caster und die Filmemachenden nehmen dich ernst, wenn du nach 3-4 Jahren immer noch da bist.
Ja.
So, und bei mir war es so, ich hatte ganz gut Geld gespart, irgendwie, weil ich halt davor hatte ich Soko Leipzig gemacht und es lief ganz gut. Und ich habe es mir erstmal gut gehen lassen in L.A. Also ich war viel surfen, habe mir da das Business tatsächlich angeguckt.
Ja.
Also habe geschaut, wie macht man das in Amerika? Ich war viel bei Schauspielklassen, war viel bei Castings. Und dann, als es gerade so ein bisschen losging, bin ich halt nach New York gezogen. Weil ich zum einen die Chance hatte, mit Harry zu arbeiten, zum anderen hatte mich auch die Liebe nach New York gezogen.
Ja.
Und dummerweise überträgt sich nichts von dem, was du in L.A. aufgebaut hast, an die Ostküste.
Ja.
Also selbst wenn du bei der gleichen Schauspielagentur bist, heißt das nicht, dass die dich auch übernehmen wollen. Weil das Business ist da ganz anders aufgesetzt.
Ja.
Also ich hätte dann quasi in New York nochmal von vorne anfangen müssen. Und hatte dann aber auch zum einen eher den Fokus, damit mit Harry und mit Sankofa zu arbeiten. Zum anderen habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon gesehen, dass Amerika spannend für mich ist.
Ja.
Aber ich Probleme hatte, auch gerade als Schauspieler, mich mit der Kultur zu identifizieren.
Mhm.
Und dann auch mit den Rollen, die ich da wo ich zum Casting eingeladen war. Ich war halt auch jetzt nicht so der typische schwarze Ami und schon gar nicht der für schon gar nicht der, wofür es eben auch viele Castings gab.
Ja.
Ne, weil dann war ich plötzlich so ein schwarzer europäischer Mann. Also lustigerweise, wenn ich hier in Deutschland den Ami mime, dann bin ich aber für die Amis ja eher so ein schwarzer Europäer. Also ich habe irgendwie da nirgendwo so richtig reingepasst.
Ja.
Und dann hatte sich glücklicherweise hier in Deutschland in der Zwischenzeit auch der Markt schon verändert, sodass ich mir gedacht habe, jetzt macht es eigentlich Sinn, wieder zurückzukommen.
Okay. Du hattest das vorhin schon gesagt im Rahmen von World Cup, dass du tatsächlich mit KRS-One in New York unterwegs warst und er dir bestimmte Hip-Hop-Stätten gezeigt hat. Aber hast du die Zeit und auch die Chance genutzt und bist dann in L.A. und in New York zum Teil an Orte gewandert, wo früher deine Helden gewandelt sind, wo bestimmte Dinge passiert sind, wo, keine Ahnung, ich finde es ja manchmal ganz interessant, wenn man zu einem Ort geht, wo ein Albumcover entstanden ist oder sonst was. Hast du sowas gemacht, dass du dann so bestimmte Orte mal besucht hast, so eine Art Hip-Hop-Rap-Sightseeing-Tour?
Das ist ganz spannend. Ich habe tatsächlich, als ich in New York gelebt habe, habe ich in Brooklyn gewohnt. Mhm. Ich war erst in Fort Greene, also gleich um die Ecke, wo Spike Lee seine Produktionsfirma hat.
Ja.
Also 48 Acres and a Mule. Und dann, weil es da zu teuer wurde, sind wir nach Bed-Stuy gezogen.
Mhm.
Also Bedford-Stuyvesant, wo Biggie zum Beispiel herkommt. Mhm. Und du hast ja überall da Orte, die besungen werden.
Ja.
Also du läufst bei den Marcy Projects vorbei, wo Jay-Z herkommt. Das ist in Fort Greene.
Ja.
Ne, dann ich habe zwei Türen neben Sadat X gewohnt,
ja,
ne, der früher bei Brand Nubian dabei war. Mhm. Du siehst dann auch plötzlich Leute, die du kennst, ne, weil die teilweise noch da leben.
Ja.
Das Interessante ist, wenn du da lebst, und wir haben da eben von Reggae drüber geredet,
ja,
ich habe Reggae besser verstanden, nachdem ich auf Jamaika war und mochte Reggae lieber. Mhm. Für mich war da zu leben, wo die Musik herkommt, die ich früher so gefeiert habe,
ja,
eher ernüchternd, weil du plötzlich die tatsächlich teilweise sehr, sehr harte Realität,
ja,
am eigenen Leib erlebst.
Ja.
Und es ist sehr viel glänzender, das quasi als Musik zu hören und dir nur da die Rosinen rauszupicken, mhm, und dir die Energie rauszuziehen, die du für dich brauchst und die du gut findest,
ja,
als dann wirklich an der Ecke zu stehen, wo Killer Mike irgendwie gerade auf einen schießt oder irgendwie ein Polizist um die Ecke in seinem stehenden Auto erschossen wird.
Ja.
Also das ist dann eine ganz andere Nummer. Das wird dann plötzlich echt und ist dann auch nicht mehr so geil.
Das kann ich mir gut vorstellen. Interessanterweise, und da kommen wir so ein bisschen vom Hip-Hop weg, beginnst du in L.A. Gitarre zu spielen und du sagst selbst, dass du das sehr schlecht kannst, aber warum lernst du in L.A. Gitarre? Was war denn da für ausschlaggebend?
Also das habe ich nur draufgeschrieben, weil du im Vorfeld gefragt hast, welche, ja, Instrumente wir, ja, spielen, und das ist tatsächlich außer Blockflöte, das wollte ich nicht draufschreiben, ja, ist das das einzige Instrument, ja, was ich so ein bisschen spiele.
Ja.
Und warum? Ich hatte da viel Zeit.
Ja.
Also wirklich viel Zeit, mhm, und ich hatte da so eine phänomenale Unterkunft am Anfang. Ich habe nämlich in den Pacific Palisades gewohnt. Das ist, ja, so zwischen Santa Monica und Malibu.
Ach, das ist schon eine schöne Ecke.
Mit, ne, so Blick auf die Bucht von Santa Monica. Ich, ja, konnte irgendwie zum Surfbreak runterlaufen.
Ja.
Und dann war so eine Feuerstelle da auf dieser Terrasse.
Ja.
Und da hat es einfach, alles andere hätte keinen Sinn gemacht,
ja,
außer da zu sitzen, einen Joint zu rauchen und, ja, Gitarre zu spielen.
Verstehe, alles klar. Ja. 2017, da kehrst du nach Berlin zurück. Die Stadt nennst du deine Wahlheimat. Und ist Berlin eine Stadt für dich, die dir musikalisch auch was gibt? Also gibt es hier Freunde und Verbündete, mit denen du manchmal noch Musik machst? Oder ist das eher ins Hintertreffen geraten, das Musikalische?
Also generell ist bis jetzt zu diesem Soundtrack, mit dem wir unsere Unterhaltung, ja, angefangen haben, ist Musik für mich tatsächlich ein bisschen ins Hintertreffen geraten.
Ja.
Natürlich auch gerade durch Corona.
Ja.
Ne? Aber Berlin ist halt eine Stadt, da kommt jeder hin,
ja,
der Musik macht. Und,
ja,
da ich ja teilweise auch noch viele Leute kenne aus der Musikwelt, bin ich schon ab und zu auf Konzerten oder treffe Leute. Ich war letztens, ja, auf so einer Diskussion, Hip-Hop meets Politics, da habe ich plötzlich Afrop nach langer Zeit wieder getroffen.
Ja.
Oder bei Sammy bin ich manchmal hier in, der hat hier so einen Kunst-/Studio-Raum und dann quatscht man und so.
Ja.
Also schon schön, wenn man hier alles trifft. Selber Musik machen. Das Einzige, was wir machen, ist, wir machen manchmal so Freestyle-Sessions. Mhm. Gerne, wenn man mit den Jungs eh so ein Get-Together hat und irgendwie einen Pokerabend macht oder, ja, irgendwie ein gemeinsamer Bekannter von uns, Yusuf Hamuda,
ja,
der hat irgendwie so in Brandenburg so eine Datsche, da machen, ja, wir manchmal so ein Wochenende. Und da ist halt safe immer 1-2 Stunden Freestyle-Session mit eingeplant, wo dann jemand, ja, Beats auflegt und, ja, dann battlen wir uns halt. Und da sind immer ein paar dabei, die ganz, ja, gut rappen können.
Ja.
Und das macht schon Spaß, ne? Also das wird mich halt, ja, das wird mich auch nie verlassen. Mhm. Und ja, dann eben jetzt bei dem Soundtrack war es auch toll. Da war ich auch teilweise mit dem Studio, ja, so bei dem Megalo-Song durfte ich so in der Hook so ein bisschen mitrappen und so.
Ja.
Also das macht mir natürlich schon noch Spaß, ne? Und wenn ich im Studio stehe, dann juckt's auch. Aber man kann nicht alles gleichzeitig machen. Ich hatte so viele Hüte jetzt auf in den, klar, letzten drei, ja, Jahren, ja, für diese Serie. So, dann, man muss so Rap. Das ist ein bisschen so wie beim Boxen. Ich glaube, man muss, wenn man das professionell macht, muss man irgendwann wissen, wann man aufhören muss.
Ja.
Und Sammy Deluxe hat mal gesagt, es ist schwierig, in Deutschland als Rapper würdevoll zu altern.
Ja. Bist du jemand, der gerne und regelmäßig auf Konzerte geht?
Nee.
Nee.
Vielleicht, weil ich so viele Konzerte,
ja,
beruflich quasi miterlebt habe und dann da auch immer so eine sehr exponierte Position hatte, also ja, dann am Mischpult mit der Kamera, also ja, so nicht in der Menge, sondern den besten Spot oder ja, irgendwie Backstage ja, oder das hat mir gut gefallen. Ich mag nicht so Menschenmengen so gerne.
Okay. Wann weißt du denn, wann das, was das letzte Konzert war, was du hier so in Berlin gesehen hast? Vielleicht muss das auch gar nicht Berlin gewesen sein.
Ich war irgendwo auf dem Konzert, aber ich kann mich jetzt gerade nicht
mehr erinnern. Also ich meine, jemand wie zum Beispiel Kendrick Lamar war ja letztens in der Mercedes-Benz Arena. Ist das etwas, wo du dann hingehen
das
würdest?
Würde ich mir
oder
angucken.
Ist das dann einfach zu viele Menschen und du denkst, nee, lieber nicht?
Nee, da wäre ich wahrscheinlich sogar hingegangen. Ich glaube, ich war mal, das letzte Ding, aber es ist jetzt auch schon ewig her, das war mal auf Afrop und Sammy haben nochmal ja, was zusammen gemacht im SO36. Ja. Da war ich, aber es ist schon ein paar Jahre her, aber ich war bestimmt danach nochmal irgendwo auf dem Konzert.
Ja.
Aber ich kann mich gerade nicht... Doch! Ich war, genau, ich war surfen in Portugal.
Aha.
Und da habe ich Ayo getroffen.
Mhm.
Und Ayo, die ist, also ich weiß nicht, wie viel von den Zuhörern die ihr kennen, aber die ist in Frankreich und Portugal und in Spanien und so, die ist riesengroß, eine deutsche Künstlerin,
ja,
die mal, als sie 16 oder 15 war bei mir, bei Pentatainment im Büro war, da hatte ja, ich noch einen Musikverlag
ja,
und dann habe ich ihr gesagt, nee, mach mal lieber erstmal dein Abitur.
Ja.
Hab sie quasi weggeschickt.
Ja.
Hätte ich sie gesigned, wäre ich steinreich geworden. Aber mit Ayo war ich surfen und ja, Ayo hatte einen Auftritt in Lissabon.
Ja.
Und das war aber eher was so für Leute in meinem Alter, also gediegen, so mit, yeah, mit Hinsetzen und so, vorher ein Sektchen. Und das war mein letztes Konzert, das war im September.
Okay. Lieber Tyron, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch.
Ich danke dir, hat Spaß gemacht.
Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation zusammengesessen habe, sollte den Instagram-Kanal des Visions oder Mint Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Oder alle drei auf einmal, das schadet nicht. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von Der Soundtrack meines Lebens. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.